Green Faces, powered by Blue.
Und damit herzlich willkommen zu Folge 81 von Game Faces, powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Und die heutige Folge wird wieder sehr, sehr sprachlastig, denn heute bin ich nicht der einzige Moderator hier. Mein Gast heute ist unter anderem beruflich auch Moderator und dementsprechend müssen wir wahrscheinlich ein bisschen kämpfen, wer hier am meisten erzählen darf. Außerdem wird es sehr, sehr E-Sport-lastig, aber bevor ich jetzt hier damit weitermache, erzähle ich euch erstmal ein bisschen was über unseren heutigen Gast. Sein Name ist Marius Lauer, im Internet auch bekannt als Verdipones. Geboren in Berlin, ist dann nach Stralsund gezogen für sein Studium in der Wirtschaftsinformatik und Informatik, dann nach Magdeburg gezogen wegen eines Jobs bei Bosch, da dann auch geblieben und seit 2017 selbstständig als Host und Shoutcaster. Hat auch eine eigene Firma, die heißt Rocket Science, und ob das wirklich Raketenwissenschaften sind oder nicht, das kann uns wahrscheinlich nur einer beantworten, nämlich Marius Verdipones Lauer. Und damit Hallöchen, Marius.
Ich grüße dich, vielen, vielen Dank. Und ja, tatsächlich ist Rocket Science. Du hast bei dir auch so wunderschöne Gitarren im Hintergrund. Es wird tatsächlich mit Rocket geschrieben. Also wir sind tatsächlich, wie rocken es. Weil die Raketenwissenschaft, die kennt jeder. Das haben wir ein bisschen ausgelutscht, weil es geht darum,
machen
es
schon genug
zu rocken.
Leute.
Ja, machen. Ja, völlig. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Heute
ja, danke, dass du da bist.
Spannend.
Ich finde übrigens Sachen rocken und generell, das habe ich in meinen Jobs immer, in meinen Jobs so auf Messe bauen. Wenn du irgendwas gemacht hast und es musste nicht sauber sein, es musste nur funktionieren, ja, das kann so bleiben, das ist Punkrock, das passt schon. Das war so, Punkrock war der Standard für, sieht nicht schön aus, muss es aber auch nicht, Hauptsache es funktioniert. Und ich finde, dass man sagt, man rockt was, ja komm, packen wir es, ist so alt, weißt du? Das rocken wir schnell, runter. Also lass uns das jetzt noch schnell machen. Ne?
Ja, ich meine, zwei Griffe brauchte man nur, ne? Bei Punk waren das nicht nur zwei Riffs?
Ja, ich glaube drei. Also drei Akkorde sollte man schon können. Ja. Wir sollten Farin Urlaub fragen, vielleicht.
Ja, die
vielleicht weiß der. Vielleicht weiß der da mehr als alte Punkrock-Legende Deutschland zumindest. Ja, normalerweise quatschen wir jetzt immer darüber, ja, ist der Marius eigentlich wirklich ein Gamer? Aber ich glaube, da braucht man nicht viel sagen. Du hast einen ESL-Account seit 2016. Du bist unter den Top 10 Spielern bei Command & Conquer 3 Tiberium Wars gewesen. Hast dann übrigens selber auch einfach beschlossen, du kommentierst das Ganze, weil es einfach keine Kommentatoren in der Szene gab. Hast bei Logix gespielt, hast bei Pentasports gespielt. Und ja, castest unter anderem jetzt auch Rainbow Six Siege. Das ist so, glaube ich, mit deinem E-Sport-mäßig größtes Steckenpferd, was das Casting angeht, oder?
Tatsächlich ja. Also ich habe in Rainbow Six Siege großteilig eigentlich alles kommentiert an Ebenen, also sei es von Major zu Regionals und so weiter. Also da habe ich, glaube ich, alles mitgenommen. Angefangen hast du schon recht mit Command & Conquer. Ich habe auch zwischendurch Shootmania kommentiert und da war mein größter Erfolg, die ESWC zu casten.
2014, dann kann ich das hier auch abstreichen, sehr gut.
Das war auch für mich nochmal ein Erlebnis, besonders so Sturmy und Co. zu sehen und die zu kommentieren, so die alten Hasen des E-Sports und auch selber gegen sie gespielt zu haben, das war schon für mich, ja, schon eine Nummer.
Finde ich gut, du bist ja vor allem auch sowohl Play-by-Play als auch Colorcaster, also Shout als auch Colorcaster, wo ja immer so ein Ding ist, wo man meistens sagt, das ist so ein bisschen personenabhängig. Wie ist es bei dir dazu gekommen, dass du sowohl, auch für die jetzt vielleicht vergessen haben oder noch nie wussten, was da der Unterschied ist, ne? Der Shoutcaster, der Play-by-Play-Caster ist der wirklich kommentiert, was passiert in dem Moment. Also sagt, Person A rennt nach B, Person C hat den und den Kill gekriegt. Und Colorcaster sind die Personen, die dann in den etwas ruhigeren Phasen, ja, wenn der Teamfight zum Beispiel vorbei ist, erklären, warum dieses Play so großartig war. Oder erklären, was wäre jetzt wahrscheinlich das Outcome für den nächsten Fight? Wie ist die Economy bei CSGO? Welche Fähigkeiten werden wahrscheinlich im nächsten Fight gepickt? Welche Objectives sind jetzt wichtig zu pushen? Das eine ist also, wie gesagt, der aufgeregte, sehr, sehr emotionale, schnelle Caster. Und die andere Person ist eben die etwas bedachter, etwas methodischer, taktischer an die Informationsweitergabe rangeht. Und analytisch vor allem auch.
Ja.
Der Analyst quasi. Außer, dass es eben nicht der Analyst ist, der danach analysiert, sondern der Analyst mit Game. Aber wie kommt das bei dir, dass du beides kannst und dich bei beim wohlfühlst?
Tatsächlich ist das auch oft ein bisschen tagesformabhängig. Wie ist die Aufnahme? Wie ist die eigene Aufnahme, die man hat? Auf einen Situation fühlt man sich gerade voll im Redefluss, willst aber auch nicht wirklich tief reindenken in das, was passiert, weil du jemanden hast, der ein sehr gutes Verständnis hat von dem Spiel. Und man sagt, okay, komm, jetzt ist ein geiles Spiel. Ich kann die Situation einfach sehr gut gerade beschreiben, kann auch sehr gut die Emotionen vermitteln, um dann zu sagen, so, Colorcaster, gib mal die Farbe dazu. Daher kommt ja auch dieses Color, weil du versuchst immer die Outline zu malen und der gibt dann die Farbe und sagt, das ist passiert, weil XYZ, so malen nach Zahlen. Und das macht in anderen Spielen, wenn ich jemanden habe, wenn ich mit meinem Tobias arbeite zum Beispiel, da bin ich sehr gerne auch mal der Color, weil es einfach, er ist sehr schnell, hat eine sehr schöne Stimme, eine sehr angenehme Play-by-Play-Art und Weise zu kommentieren. Da mache ich sehr gerne die analytische Art. Besonders, weil er durch seine Redensart mir sehr viel offen lässt, wo ich analytisch reingehen kann, wo ich einfach mein Wissen aus dem E-Sport mitnehmen kann, aus dem traditionellen Sport etc. Weil für mich war auch ein Highlight letztes Jahr, tatsächlich durfte die Deutsche Meisterschaft in funktionaler Fitness moderieren und habe das halt einfach mal, das ist so, mal traditionellen Sport zu kommentieren, ist halt mal was Krasses, wo man gar nicht viel Play-by-Play macht, weil da bist du nur analytisch unterwegs, weil wie steht jemand da, der gerade ein Double-Under macht, die Arme sind auseinander, zieh die zusammen, deine Arme töten sich gleich und so weiter und so fort. Es ist halt einfach, ich weiß nicht, irgendwie beides macht Spaß und es ist sehr oft einfach tagesformabhängig.
Das passt wahrscheinlich auch beides so zu den Arten, die du menschlich, die zwei Wölfe, die man in sich hat. Man kennt den Spruch, ne? Du hast ja wahrscheinlich einfach verschiedene Eigenarten an dir, die beides irgendwie begünstigen, weil du eben auf der einen Seite ein sehr analytischer Mensch bist. Ich meine, wenn man kein analytischer Mensch ist, würde man wahrscheinlich nicht nach Stralsund ziehen, um Wirtschaftsinformatik und Informatik zu studieren und dann danach wahrscheinlich auch so einen Job bei Bosch zu machen. Und auf der anderen Seite, da sprechen wir nachher auch noch ein bisschen drüber, bist du natürlich auch eine absolute Sportskanone, wenn man Sportskanone überhaupt noch sagen darf, ohne Boomer zu sein, weil du natürlich in deiner Freizeit, wir haben gerade eben privat auch schon ein bisschen drüber gequatscht, unter anderem im CrossFit sehr, sehr engagiert bist und einfach wirklich, wer dir auf Socials folgt, sieht eigentlich die perfekte Mischung aus, hier ist Gaming, hier ist E-Sport und hier mache ich 87 Klimmzüge in 5 Sekunden, weil ich es einfach kann.
Sagen wir 6.
Sagen wir 6, okay. 6 in 7 ist auch okay. Ja, aber ich meine, du hast auf der einen Seite wirklich dieses Explosive, was ja auch gerade CrossFit bei sich mit sich bringt. Und auf der anderen Seite eben dieses sehr, sehr analytische Denken, was man wahrscheinlich braucht, um in einem Studiengang wie Informatik und Wirtschaftsinformatik auch nur ansatzweise Land zu sehen.
Ich habe eine Lehrerfamilie und alles Mathe, Physik, Astronomie, so in diese Richtung. Also Mathe, Physik tiefgehend. Und da hast du natürlich immer ein Denken, weil du hast sehr viele Laufbahnen und du versuchst hier halt alles irgendwie immer eine Formel zu packen. Und es funktioniert auch irgendwie. Stralsund ist tatsächlich bei mir tatsächlich einfach so entstanden. Ich bin als Kind schon nach Stralsund gezogen, habe da meine Schule gemacht und zwischendurch mal einen Abstecher nach Alsfeld in Hessen gemacht, um meine Ausbildung zu tun, um wieder nach Stralsund zu ziehen, um Studium zu machen. Also es war mit Stralsund völlig richtig. Es war halt tatsächlich da, meine Eltern hatten da ein Haus und ich konnte dort halt leben und habe da dann auch tatsächlich da meine E-Sport-Karriere so angefangen. Also da fing es dann bei mir mit Command & Conquer an, wo ich gesagt habe, ey, ich habe Giga gesehen und ich habe gesagt, da will ich jetzt mitmachen. Und Command & Conquer 3, Tiberium Wars kam gerade raus und ich so, und jetzt erst recht, jetzt will ich da rein. Und es hat unfassbar viel Spaß gemacht, muss ich dazu sagen. Also das war ein Event, das war mega oder für mich eine sehr, sehr lange Zeit. Bin ein bisschen spät reingekommen tatsächlich, weil es einfach vom Alter irgendwann, ich glaube, über Altersgrenzen im E-Sport brauchen wir nicht wirklich reden. Da gibt's, klar schieben die sich ein bisschen nach oben, nur ab einem gewissen Punkt kommst du nicht mehr hinterher. Mittlerweile, ich bin mit meinen 37, brauche ich keinen Rainbow mehr auf dem höchsten Niveau spielen, weil da kommen 18-Jährige oder 17-Jährige, 16-Jährige um die Ecke, die einfach so unbedarft sind in dem Sport und einfach alle Entscheidungen richtig machen und ich so gar keine Schnitte mehr sehe und mehr in den Tisch beiße als alles andere. Dennoch haben wir ein bisschen Spaß dran. Ja, nichtsdestotrotz ist es für mich immer ein wichtiges, Systeme zu erkennen und auch zu erklären, besonders der Audienz. Erstens, was ist die Geschichte der Person? Und zweitens, was für ein Entscheidungsablauf war bei der Person? Sei es analytisch, sei es aber auch im Play-by-Play, weil alles hat irgendwie eine Entscheidungsmatrix drunter gelegt. Und die Entscheidungsmatrix ist so ein bisschen wie Bingo. Und je besser ich den Schein habe und ich ihn mir selber vorlegen kann, weil ich übe, umso einfacher fallen mir Entscheidungen und vielleicht sogar die richtige zu treffen. Und das sind so die Themen, die ich auch immer wieder versuche zu beleuchten. Und mit dem Sport will ich halt auch zeigen, Leute, es ist ganz wichtig, einen Ausgleich zu finden in eurem Leben. Also du musst neben dem Zocken immer irgendwas machen. Falsche Ernährung, es ist genauso. Wir haben uns gerade auch im Vorfeld drüber unterhalten. Du hast es mir damals, ich weiß gar nicht, welche Gamescom es war. War 2018 oder 19? 18 war das, ne?
Ich glaube 18, zusammen,
ja. Ja,
ja. Da haben wir die ESL-Vodafone-Bühne moderiert. Ja.
Genau, richtig, genau. Und da hast du mich auch so ein bisschen mit dem Veganen eingeführt und so weiter. Und es hat bei mir ein bisschen länger gedauert mit dem Klick. Aber was das für mich an Auswirkungen hatte, an Konzentration und an Performance, wenn ich jetzt die Leute sehe und ohne Witz, wenn ich die sehe, wie die ihre Energy-Drinks wegpfeifen, nee, geht für mich gar nicht, bin ich raus.
Ich meine, vielleicht, wenn man 16 ist, geht das noch. Und vielleicht braucht man dann auch genau. Ja. Ja. Vielleicht braucht man dann genau den Sugar Rush.
Ja, aber ganz ehrlich, da kannst du immer den Flyer dazulegen. Mit haben sie schon über Diabetes erkundigt. ist halt so ein Ding. Selbst wenn man 16 ist und diesen Flyer braucht. das Ding ist, ich hatte einen Cast. Das war Challenger League jetzt gerade und da ging es um den Team Totem mit dem französischen Lineup und die haben gegen den Team Hellraisers aus Russland gespielt. Und bei Hellraisers, die waren alle sehr, wie soll ich sagen, die waren unfassbar fokussiert aufs Spiel. Und bei Totem hast du gesehen, da wurde ein Energy nach dem anderen gehauen. So, und der Peak war auf Map Nummer 2. Da waren sie auf einmal, ey, da hat Mowgli einen Spieler, der hat nur noch rein, ey, der hat alles umgenietet. Ja, das war völlig absurd. Nach 2 Maps hatte der 4 Red Bull-Dosen weg. Und dann auf einmal hast du richtig gesehen, wie die Leistungskurve abging, weil der Körper dann zu viel, er war überzuckert, er konnte die Energie nicht mehr aufsetzen und er war überfordert mit der Leistung, die er jetzt aufbringen muss, um überhaupt den Zucker aus dem Blut zu bekommen. Mhm. Und er ist müde geworden. Jede Entscheidung, die er auf einmal getroffen hat, war falsch. Er war viel zu langsam und Hellraisers ist drüber gefahren. In der letzten Karte. Was hat der Coach gemacht? Er hatte nichts Besseres zu tun, als den noch einen Red Bull hinzulegen. Und da will ich intervenieren. Da will ich sagen, besonders auch mit dem Sport, zu sagen, Leute, gebt dem eine Banane. Viel besserer Energielieferant, hält viel länger an. Und auch mal ein Wasser. Das Schlimmste ist, was du machen kannst, wenn du in der Nacht aufwachst und denkst, ich habe jetzt Durst und einen Schluck Wasser trinken. Was macht dein Körper? Puff, volle Leistung. Mhm. So, dass halt so viele Leute denken, dass mit Cola, nee, mit Wasser funktioniert das genauso.
Deswegen ja morgens einfach mal morgens den halben Liter Wasser reinknallen. Grüße gehen raus an Varion und dann läuft die Nummer.
Richtig.
Wasser ist so einfach. Vor allem ist es ja eigentlich so, dass man denken müsste, bei professionellen E-Sport-Teams, haben wir auch schon oft genug im Podcast drüber geredet, ich für den Satz brauche ich auch einen Counter mittlerweile, hast du ja auch Ernährungsberater, du hast einen Physical Coach dabei, die eben gucken, okay, Körper und Geist ist irgendwie was wie eine Einheit funktionieren muss. Natürlich kannst du in bestimmten Momenten dann eben auch eine Peak-Performance abrufen, indem du dir halt, wie in dem Fall, 4 Red Bull reindrückst. Aber die Peak-Performance ist dann halt so ein kleiner Peak und wenn der dann vorbei ist, ist halt scheiße. Und wenn du dir stattdessen eben vielleicht ein Glas Wasser und eine Banane reindrödelst, das knallt nicht sofort, aber trotzdem schnell genug und vielleicht machst du es auch einfach vorm Spiel. Vielleicht solltest du vorm Spiel schon darauf achten, dass du, wenn das Spiel losgeht, dass du bestens vorbereitet bist. Und ich glaube, das ist eben was, wo sich auch Top-Teams voneinander unterscheiden. Weil wenn am Ende alle Leute in einem E-Sport gleich gut auf Köpfe klicken können, ist es ja wirklich nur noch tagesformabhängig, wer davon am Ende irgendwie in die Krone oder die Schale oder was auch immer mit nach Hause nimmt. Und da brauchst du dann eben Teams, die genau darauf achten.
Ja, du willst aber auch tatsächlich diese Fehlerquotienten, die dort entstehen und Fehlerfaktoren, du willst so viel wie möglich rausstreichen, ne? Zum Beispiel, es ist zu kalt, also machst du die Heizung, du hast die optimale Temperatur für die Leute in dem Raum. Zweitens, sie sollen halt nicht gerade irgendwie hart voll gegessen haben, sondern du kümmerst dich als Manager auch drum oder als Coach, dass sie 2 Stunden vorher gegessen haben, dass sie nicht in dieses Schlafkoma reinkommen und dass sie sich auch nicht überfressen. Ja, das ist auch wieder so ein Thema. Also du versuchst, alle Schwellwerte rauszunehmen, die zu einer Negativleistung kommen. Dass es dann noch irgendwann nur noch diese persönliche Eigenleistung an dem Punkt des Spielers ist, das ist das Einzige, was du irgendwann nicht mehr beeinflussen kannst. Dafür ist der Spieler dann selber verantwortlich. Dieses Ding mit dem, ja, wir schlafen bis 14 Uhr und so weiter. Nein, ey, 8 Stunden Schlaf, macht ein bisschen Sport. Auch wieder, hier kann man Fehler machen. Ne? Stell dir mal vor, wir beide gehen jetzt zu pumpen und sagen, wir machen jetzt nicht CrossFit oder sonst was, sondern wir gehen halt wirklich mal, wir machen einfach nur einen Strength-Workshop. Hier ein bisschen ein paar Hammer-Curls, wir machen nochmal ein bisschen Toast-to-Bar, dann ein bisschen den Beuger machen, dann machen wir hier nochmal ein bisschen einen auf Stretchen und was weiß ich, also diese ganzen Dinge. Ja, und dann setze ich mal einen Shooter, wenn deine Arme eh tot sind. Mhm. So, Reaktion wird so ungefähr bei 7 Sekunden sein, ja.
Und dann Leg Day is the way
richtig,
to go, ja.
Richtig, genau. Richtig. Und selbst dann, diese Schmerzen, die dein Körper hat, wenn du wirklich den Leg Day übertrieben hast und du bist da so sore und du gehst nach Hause und bist eigentlich mehr damit beschäftigt, in den Raum zu kriechen, ist genauso negativ, weil dein Körper muss das erstmal ausgleichen. Das heißt also, du willst schon irgendwie diese Balance finden, ja, musst du. Aber das ist so ein bisschen wie dieses Vorbereiten auf einen Wettkampf. Du willst irgendwie Sport machen, aber du willst dich nicht überpacen, dass du am nächsten Tag halt total tot bist. Und wenn du den Ausgleich da findest, ich kenne einen Spieler, der ist bei Rogue in Rainbow Six, der Crine, und der hat halt einfach gesagt, er ist am besten am Performen, wenn er vorher in der Pumperbude war. Und der sieht halt echt aus wie Maschine. Ich zieh vor dem den Hut. Der hat auch mal CrossFit gemacht, der ist aber einfach nur so ein auf Bodybuilder, das ist Wahnsinn, was der für Arme hat. Wenn der das kann, das ist so eine Personal Preference. Ab einem gewissen Punkt, ja, gehe ich mit. Ich persönlich kann es nicht. Wenn ich gerade bei mir so ein Ding hatte mit, ich weiß nicht was, für Handstand halten da und da, Liegestütze da, Boxjumps, dann komme ich hier an den Rechner und mache einfach nur
so, den Arm so mit Schwung auf den Tisch werfen.
Ja, genau.
Ja, es gibt so Leute, ich meine, in CSGO hast du Leute wie Pascha, ne? Pascha Biceps, ja. Quasi der Vorzeige Pumper/Köpfeklicker, der auch einfach, der braucht das für seinen, aber das ist ja auch nicht zwingend was, wo er sagt, das ist körperlich was, natürlich schwingt es mit, sondern das ist auch gleichzeitig in dem Moment dann was Mentales. Weil der sagt einfach, ey, ich gehe eh fast jeden Tag pumpen, das gehört so zu meinem Leben dazu, dass wenn ich das nicht mache, dann fehlt mir was. Und dann geht es nicht darum, dass er in dem Moment ein Gewicht hochgehoben hat, sondern dass er was gemacht hat, was bei ihm einfach zu seinem Tagesablauf dazugehört. Und das ist dann, das ist krass, wenn du so im Sport schon drin bist oder so generell dir ein Habit gebaut hast für irgendwas, dass es in dem Fall dann eben die physische Interaktion ist mit Gewichten, die du einfach brauchst, um mental auf deinen Status quo zu kommen. Und dann überhaupt erst zu sagen, okay, ich habe jetzt alles gemacht, was ich machen muss, um glücklich zu sein. Richtig. Und jetzt kann ich komplett, wie du schon gesagt hast, komplett unbedarft mich an den Rechner setzen und einfach 5 Köpfe in 2 Sekunden klicken.
Hier muss man halt natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein, ne? dass man auch an der Stelle so diese worüber wenig Leute mal reden, ist diese sportliche Abhängigkeit, ne? Dieses Ding, ich fühle mich halt nicht wohl, wenn ich nicht zum Sport gegangen bin. Das ist so ein bisschen wie dieses Hangry. Ja, ich werde sauer, wenn ich das nicht gemacht habe. Viele Leute sagen dann besonders beim E-Sport, oh ja, die Abhängigkeit, Leute, oh nochmal hier. Es gibt genauso beim Sport so eine Situation. Darüber wird halt wenig gesprochen, aber die gibt's auch. Dieses Unwohlsein, wenn man nichts gemacht hat. Ich kenne das selber. Man fühlt sich, viele Leute sagen, ich würde gerne Gewicht abnehmen. Ich fühle mich halt unfassbar schlecht, weil ich heute einfach den Tag nicht hatte. Es war grau draußen, mein Kopf hat gesagt, piep dich. Ich habe keine Lust rauszugehen. Ja, aber das ist auch mal okay. Nur, wenn man man muss hier immer überlegen, Leute, ne, denkt dran, übertreibt's nicht. Wenn das irgendwann bei dir in eine Negativsituation, was deine Laune betrifft, ausartet, würde ich mir mal ganz groß Gedanken machen, warum ich das eigentlich tue. Ja, also ne, es sollte immer noch so ein Ding sein, ich sollte es mit Lächeln angehen. Alles.
Ja, vor allem sollte ja Sport nicht zwingend eine Ersatzhandlung für irgendwas sein. Also ne, es gibt ja immer diese Meme, so von wegen so, du hast so einen jungen Mann, ja einen Jugendlichen so, wie sehr hat es wehgetan? Und dann das Bild von seiner Ex-Freundin und der nächste Schnitt ist, der Typ ist auf einmal 2 Meter groß und 7 Meter breit. So sehr hat es wehgetan.
Einfach nur so,
yes, it hurt. Ich denke mir so, das ist, also klar, das ist jetzt auch zu groß, um das mal kurz so abzuhandeln. Mhm. Ne? Aber prinzipiell, es sollte das nicht eine Ersatzhandlung sein, um dich glücklich zu machen, sondern es sollte was sein, was du in dem Fall zum Beispiel machst, um einfach prinzipiell ein gesundes Leben zu haben. Ne? Weil Sport eigentlich irgendwo, irgendeine Art von Sport sollte irgendwie dazugehören, um gesund zu sein und vielleicht auch als geistigen Ausgleich. Das hatten wir auch schon mal besprochen im Podcast, dass du eben diese Waschmaschine im Kopf einmal anmachen musst, weil eben Sport dazu führen kann, dass dein Gehirn einmal anders belastet wird und du danach wieder viel freier denken kannst. Ne? Da darf man natürlich aber auch nicht übertreiben. Da soll man dann nicht irgendwas machen, wo man dann komplett im Arsch ist danach, sondern eben notfalls Treppenlaufen reicht schon aus. Ist körperlich anstrengend, aber es ist nicht so geistig anstrengend wie ein Hip-Hop-Tanz-Workout, wo du halt bei jedem Schritt noch überlegen musst, was als nächstes kommt.
Ja.
Oder irgendeine komplexe Körperhaltung oder so. Ne?
Jeder, der irgendwie in eine Art Depression kommt, weißt du, was dem die Ärzte sagen? Geh spazieren. Ja, geh an die Luft, geh spazieren, dreh eine Runde, ist schwer genug. Ja, geh mal spazieren und schalt den Kopf ab. So, schwerste Übung, andere nennen es meditieren. Also versuch mal an nichts zu denken. In der heutigen Zeit, ja, leg mal das Telefon weg und denk mal an nichts. Für eine Stunde.
Oh, ist so unmöglich.
Unmöglich.
Deswegen gibt's ja sowas wie Achtsamkeitsmeditation, ja, wo man wirklich einfach nur sich hinsetzt und die Monkey Mind, wie gewisse Mönche das benennen, ne, quasi das, was die ganze Zeit im Kopf so hin und her klatscht und Krach macht und dich ablenkt, die beschäftigen, indem man einfach sagt, Monkey Mind, pass auf, hier ist dein Task für jetzt, achte mal drauf, wie ich ein- und ausatme, und damit beschäftigst du quasi dein Gehirn und kannst, klar, achtest du auf irgendwas, aber du achtest auf was du in dem Moment eh aktiv machen musst und was dir auch hilft, runterzukommen.
Richtig.
Das ist, glaube ich, so der erste Schritt für die Leute, die sowas mal probieren wollen, weil ich verstehe, wenn Leute sagen so, meditieren, ja, da sitzen, dann wird mir langweilig.
Ja.
Ich kenne das, ich bin auch, ne, ich habe bestimmt, wenn man sich auch nicht selbst diagnostizieren soll, aber irgendeine ADS-Form habe ich bestimmt, so aufgedreht, wie ich immer bin. Und für mich ist das auch super schwer, aber dann muss man sich was geben, was einen ablenkt. Ich hatte in der Oberstufe immer so eine Styroporscheibe dabei, die ich irgendwo mal gefunden habe, so eine kleine Münze, und habe die immer mit einer Hand gedreht. Und das hat geholfen, meinen Kopf so beschäftigt zu halten, dass ich mich dann auf die Aufgabe konzentrieren konnte. Weißt du, da wo ich normalerweise gucke, okay, hier ist die Aufgabe, oh, jetzt ist da draußen ein Vogel, habe ich quasi diesen Slot zugemacht mit, ich drehe diese Münze in der Hand. Jetzt ist der Vogelslot, ja, der Eichhörnchen-Slot, der ist belegt, und der Rest meines Gehirns kann sich jetzt auf die Aufgabe konzentrieren. Und deswegen, Achtsamkeitsmeditation, wenn man mal probieren will, einfach auf die Atmung achten. Und notfalls auf den Herzschlag oder wie sich die Kleidung am Körper anfühlt, wenn man ein- und ausatmet. Da habt ihr genug mit zu tun, ne?
Da gibt's Hilfegeräte mittlerweile, sogenannte Fiddle Cubes. Ne? Viele kennen Fiddle Stick, aber es gibt auch den Fiddle Cube. Da hast du verschiedene haptische Würfel, da hast du verschiedene haptische Situationen drauf. Ein Joystick, ein Rad, ein Knopf. Einfach nur so eine Massages-Stops oder einfach eine Buchte. Weil viele Leute kennen man ja nicht, Studentenkrankheit, dieses Knabbern an den Fingern und dieses Fummeln. Dass du das einfach, diese Ablenkung, du hast das und kannst dich damit fokussieren. Um mal auch auf den E-Sport-Aspekt zu kommen. Bei mir war es immer so, bin vor allem unfassbar aufgeregt. Ich habe auch Golf gespielt oder spiele es halt immer noch. Und wenn ich im Turnier mitspiele, ey, der erste Schlag, ich bin immer der mit dem schlechtesten Handicap, darf als erstes anfangen. Schon scheiße, ja. So, und dann komme ich ran
direkt noch niedriger
und hab den hier.
Den Zitterhans.
Und das ganz Böse, das war in Shootmania so schlimm, dass ich in einigen Spielen so aufgeregt war, dass ich vor Zittern gedrückt habe. Ich habe vor Zittern das Schießen gedrückt. So, und das ist in der Attack das Fatalste, was du machen kannst, weil du hast ungefähr 2 Sekunden Reload auf deiner scheiß Railgun. So, und dann pieken die natürlich alle raus. So, und denkst dir so, oh, warum jetzt? Und das ist, für mich habe ich immer versucht, Atemübungen, wie es beim Laufen ist. Ne? Beim Laufen sagt man sich, kriege ich den Puls runter, 2 Schritte einatmen, 4 Schritte aus. 2 durch die Nase rein, 4 4 durch den Mund raus. Beim CrossFit hat mir jetzt ein Coach mal gesagt, wo ich angefangen habe, sie meinte, atme Licht ein, Dunkelheit aus. Licht ein, Dunkelheit aus. Also Nase rein, Mund raus. Ne? Dass du dieses
Das klingt immer super ESO, aber ich finde, ja, das hilft sehr gut, einfach um. Man kann sich auch andere Worte dafür denken, aber dann hast du wenigstens was, weil sonst kannst du es nicht verstehen.
So. Genau. Wie du schon sagst, es ist super esoterisch, viele Leute denken, bist du bescheuert? Ja, aber ganz ehrlich, dein Kopf ist auf einmal weg vom Aufregen, was das für eine scheiß Übung ist, zu Licht rein, wie scheiße ist das? Weißt du, und ja, auf einmal hast du schon wieder 7 Liegestütze gemacht, denkst du, ach, das geht. Ja, also genau so eine Situation kann man sich nehmen, auch bei der Arbeit. Ich finde, in allen Aspekten, es ist wichtig und das ist auch so ein bisschen mein Sein, was ich hier auch besonders in Sachsen-Anhalt erreichen will, dieses so den E-Sport auch zu mixen mit dem Sport, mit dem Gedanken, Leute, alles ist wichtig und du kannst aus allem lernen. Der traditionelle Sport kann vom E-Sport super viel lernen, auch wenn der traditionelle Sport älter ist und viele Leute sagen, also der E-Sport, also was soll das denn? Ja, der E-Sport ist gekommen in einer unfassbar schweren Zeit. Er musste durch Wände marschieren, durch eine Null-Akzeptanz und hat Sachen in einer Zeitspanne geschafft, die andere Sportarten noch nicht mal schaffen bis heute. Ja, also zum Beispiel, wir waren schon beide auf E-Sport-Events. Wir haben uns getroffen, ich glaube auch mal bei Intel Extreme Masters, also ESL One in Köln. Dieses Riesending, alle feiern, alle liegen sich in den Armen. Das gibt's beim Fußball nicht. Beim Fußball hast du einen Fanblock, der abgeriegelt wird von Securities. Das hat der Sport noch nicht geschafft, dass die Fans sich nicht an die Gurgel gehen. Nein, hier wird sogar argumentiert von den Fans, naja, also ohne Prügeln oder ohne Beleidigen funktioniert das nicht. Wo ich mir denke, wieso muss man Paragraph 1 Grundgesetzbuch überschreiten? Die würde es unerlaubt. Warum? Das ist Sport, Leute. Das haben sie im E-Sport geschafft.
Es ist ja nicht in jedem Sport so, aber das ist tatsächlich was ich auch immer gerne sage. Du gehst auf eine E-Sport-Veranstaltung, klar hast du auch Fanfreundschaften im Fußball. So, ich denke irgendwie an Eisern Union und St. Pauli. So, da gibt's die freuen sich irgendwie auch, ne? Wohingegen
Rostock
dann,
und Magdeburg, ganz schön.
Union, dann hast du aber auf der anderen Seite Union und Dynamo und da weißt du vorher schon, das ist kein Fußballspiel, das ist eine Massenschlägerei.
Ja, genau.
Und beim E-Sport hast du es aber eigentlich fast immer so. Natürlich hast du auch Hardcore-Fans und ein bisschen Banter gehört irgendwie immer dazu, aber trotzdem ist die Chance, dass du als E-Sport-Fan jubelst, selbst wenn das Gegnerteam dein Team gerade komplett wegmacht, einfach weil das Play so insane gut war, sehr, sehr hoch. Weil man eben für die Plays kommt. Und wenn das nicht gemacht wird, wird das war dann das? War das in irgendeinem skandinavischen Land zu irgendeinem CSGO-Event oder war es ein Valorant-Event? Ich weiß nicht mehr, wo der Host einfach gesagt hat, da hatte er die Gewinnermannschaft auf der Bühne. Oh, ich komme nicht mehr drauf, wer es war. Und die Leute, also ein paar, ganz wenige Leute fingen an, laut zu buhen. Und er fing dann an mit so, hey, yo, ihr fucking Weirdos. Was ist denn hier los? Ja. Wir kommen für die Plays. Wir klatschen gefälligst für die Plays. Ja?
Ja.
Man kann ja für ein Team sein, aber man ist auch gefälligst für das Counter-Team, weil wir sind alle hier für die guten Plays, ihr Clowns.
Ja, und ich glaube, das war das nicht sogar, war das nicht, entweder war es Machine oder, mir fällt sein Name nicht ein, Sadokist. Ich glaube, das war sogar Sadokist.
Ich glaube, wenn es, also.
Oder war es Moses oder Enders?
Ich glaube, wenn es Sadokist gewesen wäre, hätte ich mich dran erinnert, weil den hatten wir ja auch schon in der Show. Vielleicht finde ich es nebenbei noch raus, wenn du einen langen Absatz hältst, aber
ich notfalls habe dazu die Leute, die es. Ich habe nämlich eine Theorie dazu, warum das auch im E-Sport ein bisschen anders ist als in den traditionellen Sportarten. Wer bei traditionellen Sportarten mal in Stadien war, wird einen Unterschied zu E-Sport-Events herausfinden. Denn ich habe von meinem ehemaligen Arbeitgeber, du hast ihn genannt, Bosch, habe ich eine Karte für ein Box-Event in Magdeburg bekommen. Super Spektakel. Ich habe auch sogar mal einen Glimpse bekommen auf den Preis für eine VIP-Karte. Das ist dann quasi unten neben dem Ring gewesen, so ein Tisch. 295 Euro. Da dachte ich mir so, okay, krass, für was für ein Entertainment hier. Muss ja was geboten werden. So, die Glocke läutet, ne? Du hast erstmal das Interview mit Axel, der da mit seinem Fackelmann-Cappy wieder am Rumrennen ist. Alles cool. Und auf einmal, es ist kein Ton mehr. Du siehst, die sich boxen. Der eine kippt um, die Leute freuen sich, was ich schon wieder so denke, Ballerspiele ist doof, aber man freut sich, dass jemand gerade zu Schaden gekommen ist und das Gehirn gerade resettet und zu Boden fällt. Gut, ist eine andere ethische Diskussion. Es gibt keinen Kommentar dort. Es gibt nichts. Die Halle ist tot. E-Sport-Event. Hast du die Kommentatoren wie mich? Wir haben dich, wir haben uns ja bei der ESL-Meisterschaft in Magdeburg gesehen. Dieses Entertainen, dass die Leute konstant bespaßt werden vor Ort in der Halle. Du hast das Kommentar in der Halle. Die Leute haben gar keine Möglichkeit. Es wird einfach denen so viel Spaß, so viel Energie geboten, was du bei den Sport, bei den anderen nicht hast. Du hast vielleicht beim Skifahren. Skifahren hast du das Kommentar so ein bisschen in den Leuten. Du hörst sie, wie die Kommentatoren dort auch mal ein bisschen was sagen, etc. Aber das hast du nicht beim Fußball, das hast du nicht beim Eishockey, das hast du nicht beim Volleyball, das hast du nicht beim Handball. Nee, das ist einfach, dass der Ton aus. Da ist das Entertainen am Fernseher viel interessanter, weil da sagen die Kommentatoren ab und an mal was. Ja, also das ist, da hast du noch was davon, was du dir zuguckst. Weil ganz ehrlich, du bist in der Halle und guckst dazu, wie die das machen, ohne dass du was hörst, außer
ich kann sagen, nee, die Stimmen der anderen. Du brauchst an sich die Fan, du brauchst Leute wie, ja, zum Beispiel Richtig. Dein Idol Frank Buschmann,
ja,
die
genau.
das Ganze erst schauenswert machen.
Richtig, ganz genau. Und mit dem würde ich ja gerne mal immer noch Ninja Warrior kommentieren, ja, weil das ist einfach für mich so ein Ding. Ich habe tatsächlich mit seinem Coach, mit dem Carsten Linke zusammen, ja, mit dem habe ich ein Coaching gehabt über Kommentieren und Moderieren. Geiler Typ. Also ich würde so gerne, wie gesagt, Frank Buschmann, falls du mal zuguckst, ja, ich gerne einmal irgendwie eine Show.
Falls Frank Buschmann zu unseren Zuhörern und Zuhörerinnen gehören sollte, was mich persönlich ehren würde,
ja,
hier ist er, der Marius.
Ich würde mich sehr, sehr freuen.
Vielleicht hört ja auch stattdessen Frank Buschmanns Mutter, Vater oder falls er Geschwister hat, ich weiß es nicht. Vielleicht hört
immer her damit.
Oder die Leute, die ihm seine Post bringen oder sein Brötchen morgens geben.
Für mich ist er nämlich auch das Idol, weil er mich immer abgeholt hat, was Emotionen betrifft. Und mir wurde immer Feedback gegeben und ja, das habe ich auch angenommen, diese Emotionen nicht direkt am Anfang rauszulassen, aber eine Story aufzubauen. Das ist aber ein Lernprozess. Nur für mich ist es Emotion, weil ein Sport wird durch Emotionen mittransportiert. Wenn etwas gut war, ich sage immer nur dieses Tor, Tor, Tor. Das ist so alt, aber bringt immer noch Gänsehaut an einer gewissen Situation, weil die Leute sich gefreut haben. Und hier wieder übrigens, das ist im Fernsehen gewesen. Die Leute, die im Stadion waren, die haben das Tor, Tor, Tor nicht gehört.
Das ist einer der ikonischsten Momente im Fußballkommentar, so, ne?
Genau. Und genau so, finde ich, ist es wichtig, Emotionen zu transportieren. Und Frank Buschmann hat von der einen Seite im Redaktionellen so viel Know-how, der kennt gefühlt Gott und die Welt, bringt aber neben dem Analytischen, weil er einfach alles kennt, gefühlt, dieses Emotion aus dem Play-by-Play, wie wir ihn mal bei uns in neumodischen Begriffen bringen, ist geil. Ich gucke mir so gerne seine Kommentare an und ich verfolge das, wie gesagt, ich feiere das. Das ist für mich das Ding.
Und ihr da draußen habt wahrscheinlich komplett schon wieder vergessen, ja, dass das Ganze, was der Marius gemacht hat, das war ein sehr, sehr schlaues Ablenkungsmanöver. Ja. Die ganzen schlauen Worte, die er gesagt hat, haben nur dazu gegolten, damit ich kurz mal nebenbei googeln kann. Hab natürlich auch zugehört und kann dir auf jeden Fall voll zustimmen.
Ja.
Ich kann dich dazu auch noch bestätigen, es war tatsächlich Alex Machine Richardson.
Ja.
Es war, kurz zur Einordnung, es war das Blast Premier das ist ein dänisches Turnier in Kopenhagen. Und Team Vitality haben den dänischen Favoriten Team Astralis, ja auch eins der besten CSGO-Teams überhaupt, rausgeschmissen. Und dann gab's halt ein typisches Post-Match-Interview auf der Bühne. Und dann fingen die dänischen Fans tatsächlich sehr toxisch an zu buhen. Was auf der einen Seite natürlich, also das Buhen ist nicht verständlich, es ist verständlich, dass sie traurig waren, weil im eigenen Land und dann der eigene Favorit rausgehauen und dann muss man noch klatschen. Man muss ja nicht klatschen, aber Buhn ist ein anderes Level. Und dann kam dieses großartige Zitat von Machine, der einfach sagt, shut your bloody mouth, you weirdos, proper freaks, in seinem schönen britischen Akzent. Der dann eben sagt, ne, we're cheering für das Game, keine von diesen weirden Politics hier. Cheer for your team when they're winning, but also enjoy the counter, enjoy the fragging, stop being freaks about it. Und dann habe ich mir so, genau das muss es eben sein. Und so ist es aber in den meisten Fällen auch. Ich war damals 2017 bei den Overwatch Grand Finals in New York. Und da natürlich hattest du Fans von allen Teams da, aber du hattest eben auch Fans von Teams da, die schon gar nicht mehr im Turnier drin waren, ne? Und es ging einfach nur noch darum, wer macht jetzt die geilsten Plays. Da war die ganze Zeit Stimmung, egal ob das eine Team oder das andere Team den Teamfight gewonnen hat. Die Leute saßen nur noch da, weil du spielst ja auch ein Videospiel und du guckst ja sowas in den meisten Fällen auch, weil du besser werden willst. Das ist auch, glaube ich, was viele Leute, die Fußball gucken, gucken Fußball auch wegen des Entertainments, spielen aber vielleicht selber gar nicht Fußball.
Ja. Wissen aber alles besser.
Genau, aber das ist davon mal abgesehen. Aber ich denke mir trotzdem, dass, glaube ich, von den vielen Leuten, die Fußball gucken, gar nicht so viele selber Fußball spielen. Der Prozentsatz von Leuten, die E-Sport gucken, ist ja, und selber diesen E-Sport betreiben oder selber dieses Spiel spielen, vielleicht auch nicht professionell, ist ja viel höher, weil du kannst, du kannst mit deinen Freunden, die kein Interesse Fußball haben, kannst ein Fußballspiel gucken. Probier mal deine Freunde zu überzeugen, ey, Leute, lass mal hier CSGO Major gucken. Klar wird's manche geben, die sagen, yo, aber viele sagen so, weiß ich nicht, verstehe ich auch nicht. Fußball versteht man, das ist einfach, ne? Mhm. CSGO verstehe ich nicht ganz, gucke ich nicht. Dementsprechend ist die Anzahl an Leuten, die ein Spiel selber spielen und das deswegen gucken, ja viel höher. Und wenn man sowas spielt, will man vielleicht auch selber besser werden und feiert dementsprechend, wenn man jemanden im Game sieht, der einfach eine richtig krasse Aktion macht, der den Skill perfekt einsetzt oder einfach einen richtig guten Shot landet.
Da muss ich dazu sagen, ich kenne tatsächlich genau beide Seiten. Ich habe eine vom Landesverband, also ich sag mal vom fungierenden Landesverband oder Anlaufstelle vom E-Sport Hub Sachsen-Anhalt, die Sandra Kilian. Sie ist eine typische Consumerin. Sie spielt selber gar nicht. Aber sie findet das Konsumen, besonders im E-Sport-Bereich, als studierte Soziologin super interessant. Das ist, sie hat das selber mit mir mal im Podcast, in einem regionalen Podcast gesagt. Und auch da diese Ausführung, dass du wirklich Leute hast, die sagen, ich finde dieses Konsumieren von einem E-Sport oder von einem übertragenen E-Sport, du hast einen Kommentator, wie das aufgesetzt ist, du hast einen Moderator, du hast die Experten. Und das findet sie interessant, aber auch warum dieser Magnet funktioniert. Das ist halt genau das, wo man auch sagt, ja, mit dem Fußball ist es leicht. Tatsächlich ist Counter-Strike eines der einfachsten E-Sport-Titel. Vergleich das jetzt mal bitte, erklär mal bitte Counter-Strike und Overwatch. So, was ist einfacher zu erklären?
Dass wo alle auf dem Boden stehen und maximal ein bisschen nach oben gucken, wenn einer mal auf einer Kiste draufsteht. Ja, ne?
Genau, richtig. Oder League of Legends, StarCraft 2. Counter-Strike ist eines der einfachsten. Ne? Und daher rührt natürlich auch so diese Approach darin einher. Ich finde es persönlich, ich finde das sehr interessant und spannend, was du hier sagst mit Fußball. Sehr viele spielen nicht. Es ist fast ein 1:1 Abbild, nur dass viele aber auch zocken, die das zugucken. Also irgendwas haben sie. Also wir unterscheiden ja zwischen E-Sportler und Gamer. Ne? Wir haben Gamer, sind auch
ja,
auf ein bisschen hier mal ein bisschen auf Candy Crush auf dem Handy spielen. Und dann hast du die kompetitiven Leute, die halt versuchen, wir wollen ein bisschen mehr Leistung reinbringen. Wir spielen auch mal in Turnieren mit. Ne? Ich weiß nicht, ob ich mich als E-Sportler bezeichnen kann, weil ich spiele halt immer noch in meinem Alter, versuche ich an Ligen teilzunehmen. Ja, mehr erfolgreich und mal mehr nicht. Ich war neulich auf einer LAN und wir haben tatsächlich nicht einmal gewonnen, nicht mal eine Map geholt, aber
also, es hat trotzdem passiert, Spaß. Ja, passiert,
genau. So ging es wahrscheinlich auch einigen, so ging es doch den Wands, die Shanghai Dragons,
das
die in der
auch,
ersten Season nicht ein Ding gewonnen
auch
haben.
Auch in der zweiten, glaube ich, auch nicht. Ja, und dann den Weltrekord für Meister.
Doch, das, die haben dieses eine Ding geholt und das haben die Leute mehr gefeiert.
Weltrekord für die meisten Losses. Sport. Es gab, glaube ich, nur noch ein Baseballteam und selbst das haben sie überholt, die meisten Leute. Und das war auch so ein Ding. Dann haben die Shanghai Dragons ihre erste Map gewonnen, ihr erstes Game gewonnen. Ja. Und da gibt es Shots in diese Arena da, in die Blizzard Arena oder wie es hieß, wo sich die Leute in den Armen liegen, die Trikots von anderen Teams anhaben und selbst die von dem Team, gegen die Shanghai Dragons gewonnen haben, eskalieren, weil sie denken so, ist mir jetzt egal, ob mein Team verloren hat, die fucking Shanghai Dragons haben gerade ihr erstes Game in 1000 Jahren gewonnen. Da kann man auch mal klatschen. So.
Ja, genau das. Und du bringst gerade noch ein Beispiel von vorhin, das mit Machine. Gab es das gleiche nochmal in Katowice mit einem Spiel Virtus Pro gegen Fnatic, wo Olaf Meister und Co. noch bei Fnatic gespielt haben und Taz und Co. bei Virtus Pro. Da hat Fnatic gewonnen gegen Virtus Pro und Olaf Meister kommt auf die Bühne und komplett das Stadion, das Bodek Arena, machen alle Buh und Pfeifen und Buh, Buh, Buh und haben ihn nicht zu Wort kommen lassen. Und ich glaube, der Moderator zu dem Zeitpunkt Zeitpunkt war auch OJ Borg und kam nicht wirklich zum Reden. Auf einmal kommt Taz nach vorne, nimmt ihm das Mikro weg und sagt auch, shut the fuck up, so gefühlt, ja, und Leute, die haben gewonnen, die haben verdammt stark gespielt und jetzt hört auf damit, das ist unfair. Und hat mit seiner Rede, also ich kann leider die Worte nicht genau wiedergeben, aber das war mit seiner Rede so einen richtig guten ersten zu diesem Zeitpunkt Mic-Drop hingelegt. Wo man auch wieder sagt, wow, hier kommen jetzt gerade die Spieler an. Und was ich ganz stark finde, ist, dass hier Spieler diese Responsibility annehmen und sagen, Leute, ihr müsst nicht wegen uns buhen gerade. Das ist unfair den anderen gegenüber. Das siehst du wiederum in vielen traditionellen Sportarten gar nicht, dass da irgendjemand sagt, nee, also hört jetzt mal auf, gibt's gleich mal eine Pressemitteilung mit, also wir verurteilen das. Ja, toll, dass ihr das verurteilt, was macht ihr denn aktiv dagegen?
Es gibt auch, auch wenn mir jetzt persönlich keiner einfällt, aber das liegt eher daran, dass ich mich für traditionellen Sport nicht so sehr interessiere. Es gibt bestimmt auch, ne, nicht, dass jetzt einer sagt, E-Sport, ihr seid, ob ihr so viel besser seid. Es gibt bestimmt auch Leuchtfiguren im traditionellen Sport. Ja. So, aber es gibt auch Leuchtfiguren im traditionellen Sport, wo man sagen kann, die würden auch nach vorne steppen, die würden auch sagen, Leute, sag mal, hackt's eigentlich so? Ja. Was ist denn das? Also Leute, die wirklich diesen Sportgeist, das einfach auch wirklich verkörpern. Aber trotzdem, ich glaube, der Sportgeist ist allgemein in den Leuten, die E-Sport konsumieren, auch in den normalen Konsumenten und Konsumentinnen schon eher verankert, weil man eben für das Spiel da ist und nicht zwingend für das Team. Natürlich hat man seine Favorites, aber irgendwie im Endeffekt sind wir alle dann Gamer oder manche auch sogar E-Sportler. Und dementsprechend sind wir fürs Game da. So, und da kann man eben, ne, klatscht man dann für alles, was geil ist.
Ich meine, auf der einen Seite genau das. Und zweitens finde ich es auch immer wieder toll, wenn Leute, wenn man so ein bisschen so eine Schalkultur hat, ne, also diese Fanschal, die Leute hochhalten und dann, um das einfach alles mitzumachen. Ich finde, das ist was Schönes. Ich finde es auch viele Sachen. Wir reden jetzt natürlich auch über die Großevents, ne. Also, du hast gerade die Overwatch-Meisterschaften 2017. War das nicht sogar, wo LA Valiant gewonnen hat? Mit Zoon und Co.?
Nee, das war London Spitfire.
Okay.
Das war so ein bisschen die Diskussion. Ist man entweder für das Team, was einen europäischen Namen hat, oder ist man für San Francisco Shock, die aber wenigstens europäische Spiele hatten? Da war ich so ein bisschen für wen bin ich denn jetzt? Aber im Endeffekt, eigentlich war es egal, war wirklich egal, aber ich saß da und dachte mir so, Hauptsache geil. Hauptsache, ich kann da sitzen und mir denken, so, wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, das so, oder den Shot in 1000 Jahren hätte ich diesen Shot nicht gehittet.
Ja, so ging es mir immer, wenn ich Zoom schon damals gecastet habe in Shootmania. Den habe ich ja sehr, sehr viel begleitet. Und wo ich mir dachte, Alter, wie hat der das? Nee, ach komm, ist gut. Und dann ist er so zu seinem Zeitpunkt, zu seiner Hochzeit in Overwatch ja einer der besten Tracer-Spieler überhaupt gewesen. Mit Damage-Werten, die ja jenseits von abnorm waren. Und er ist immer noch einfach, er ist jetzt zu Valorant gewechselt und einfach noch immer noch ein starker, unfassbar starker Spieler. Was man einfach nur sagen kann, Daumen hoch, besonders auch über so eine Konstanz, also von so einem Spieler auf so einem hohen Niveau in der Franchise League ganz oben mitzuspielen, um dann das Spiel zu wechseln, um dann auch wieder nach oben zu kommen an einigen Stellen, da ziehe ich ganz, ganz groß den Hut. Und das ist auch der Grund, warum ich eigentlich Kommentator geworden bin, um diese Geschichten, genau so eine Geschichten erzählen zu können, um zu sagen, für mich ich wurde einmal kommentiert in meinem ganzen Leben und das war's. Und ich würde gerne selber den Leuten auf egal welchem Niveau die Geschichten erzählen dürfen. Ich würde gerne zeigen, was ist das für eine Person. Auch wenn die verloren hat, muss man sich einfach mal den Weg überlegen, den die Person gerade dahin genommen hat, um dort angekommen zu sein. Und ich finde da wieder dieses Ding, was Frank Buschmann, der kennt die Leute halt. Und ich fand das so gut. Da waren einige Kommentare und da hat man, ja, der hat jetzt auch nochmal angefangen zu studieren, um das und das nebenbei zu machen. Oder der andere hat geheiratet. Ich finde, das sind so eine Banter-Geschichten, die ich gerne mit meinem Kommentator auch reingebe, wo ich sage, Das sind Vergleiche, die ich ziehen kann. Sei es rüber zu Jonathan Wendell, aka Fatality, so einer mit der erfolgreichsten E-Sportler seiner Zeit, wenn nicht immer noch so einer der erfolgreichsten, was der an Titeln mit nach Hause genommen hat und wie der damals schon getickt hat. Genau diese Vergleiche zu nehmen auf Tradition, auf das, was wir jetzt haben, wo es einige Spieler gibt, die es gibt ein Wechselfenster in Rainbow Six und die Spieler versuchen natürlich auch irgendwie Slots in einem neuen Team zu bekommen und nutzen die Social Media Plattform lieber, um zu trollen. Wo ich mir denke, wie will man dich ernst nehmen als Spieler, wenn du halt nur Copy-Paste machst von irgendwas anderes, um jemand anderen zu trollen? Was bringt dir das, um deinen Marktwert hochzuziehen, geschweige denn überhaupt dein Können zu beweisen? Ich habe jetzt, um einen Sprung zu machen, es gibt ja auch jetzt diese European Football League, ne, die EFL. Und tatsächlich einer aus meiner CrossFit-Box, der Paul, der wurde erneut gesigned von Leipzig Kings. und die in der deutschen Liga dort spielen. Und der ist jetzt in der Offseason und den habe ich in der Fitnessbude getroffen. Und er sagte, wir sind gerade in der Offseason und ich habe jetzt die Möglichkeit zu trainieren, um einfach den Leuten zu zeigen, ich schlafe nicht ein, nee, ich komme besser zurück. Ich komme noch stärker zurück als in der Season davor. Und das sehe ich bei den Leuten nicht. Man kann sie nicht ernst nehmen. Und irgendwann wollen sie online ernst genommen werden, aber es nimmt keiner ernst, weil sie halt einfach vorher immer nur, Entschuldigung, dass ich so sage, dummen Stuss erzählt haben. Ja, also wie will man das machen? Klar ist Trollen, Joken ein wichtiger Bestandteil, aber man sollte auch immer gucken, wo hält man das Zünglein an der Waage? Und man sagt auch ein, selbst das Trollen ist eine Art Lüge. Und wer einmal lügt, den glaubt man nicht, ne? Auch wenn er die Wahrheit spricht am Ende. Wenn er auf einmal sagt, ja, ich suche halt wirklich jetzt ein Team. Ja, genau. Ja, ich suche jetzt wirklich. Ich habe nur noch einen Tag im Fenster, im Wechselfenster. Ja, genau. Ja, Tag ist vorbei. Ja, siehste. Hättest du mal nicht immer die ganze Zeit nur rumgeeiert, so, ja?
Musst du gucken, ob du aus dem Rumeiern überhaupt was machen kannst. Das sind zwei Dinge, die ich tatsächlich an der Stelle noch ansprechen wollte. Einmal in Bezug auf Soon, aber auch in Bezug auf das Trollen. Weil Dinge, die man natürlich machen kann. Im E-Sport hast du ja auch ganz oft Leute, die dann aus dem E-Sport rausgehen, aber trotzdem noch weiterhin ihre Karrieren dann in dem Spiel oder generell in der Gaming-Szene, sei es eben als streamende Person oder eben als Berater, Coaches, was weiß ich was, beibehalten können. Das ist halt quasi wie im traditionellen Sport. Mhm. Aber was man jetzt bei Soon zum Beispiel gesehen hat, wie du schon gesagt hast, der hat Overwatch gespielt auf dem höchsten Level, Overwatch League, höher geht's halt nicht, und spielt jetzt bei CGN, glaube ich, Valorant. Auch auf einem sehr, sehr hohen Level. Ja. Und das ist was, natürlich kannst du auch als traditioneller Sportler deinen Sport wechseln. So.
Ja.
Aber wie oft hat man das gesehen, dass das wirklich funktioniert hat? Ne? Du hast aber sehr, sehr viele, oder nicht sehr, sehr viele, aber auffallend viele E-Sportler, die zum Beispiel eben jetzt von CSGO zu Valorant rübergehen, wobei die sich auch sehr ähnlich sind, die Spiele. Oder eben auch tatsächlich eine ganze Menge Overwatch-Pros, so ein Babybay zum Beispiel, oder eben auch ein Soon oder auch ein Raucus, der dann eher als Coach dabei war, die eben zu Valorant gewechselt sind.
Ja.
Du hast sogar Leute, die einfach von einem Shooter auf MOBA-Ebene zum Beispiel wechseln. Jetzt nicht, da fällt mir jetzt persönlich keine Story ein, wo ich sage, ja, da war jemand höchstes Level Shooter und ist jetzt mittlerweile auch in der LCS irgendwie dabei. Aber trotzdem auf einem E-Sport-Level. So, weißt du, wenn es auch vielleicht Tier 2 ist und nicht Tier 1 unbedingt. Und das finde ich halt krass, dass das im E-Sport geht. Wie gesagt, es ist im Sport auch möglich, aber ich glaube, die Geschichten von Leuten, die einen E-Sport-Titel gewechselt haben und dann in mehreren E-Sport-Titeln erfolgreich sind, ist höher als die Leute, die irgendwie erst Baseball gespielt haben und dann plötzlich die Pro League im Golf gewinnen.
Das ist richtig. Und da gab es ein wunderschönes Format auf Vox, dieses ewige Helden. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe es total gefeiert. Wo sie einfach ehemalige Sportler oder Leistungssportler oder Top-Sportler aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz mit zusammengemacht haben, in auch in Bootcamp. Ja, viele Leute denken sich, oh, jetzt wieder so ein Germany's Next Topmodel gezetert. Nee, das war da nur Liebe. Weil die einfach in jeder Folge hatte jeder sein Motto und durfte sein Leben vorstellen. Ja, so wie so ein Herr Steiner, der Gewichtheber Olympiameister wurde und aber bei dem einfach ein paar Tage zuvor seine Frau gestorben ist an Krebs.
Die Geschichte
und
kennt man ja.
Wie krass er eigentlich seine Leistung, was er für Rekord aufgestellt hat, dieser Unmensch an Muskelmasse und Technik. Ja, das ist krass. Oder ein Pascal Hens, der einfach, er selber sagt, mich haben sie Pommes genannt, weil ich einfach immer dünne Arme hatte. Ich konnte in die Muckibude gehen und es hat sich trotzdem nichts geändert. Konnte aber irgendwie gut Handball spielen. Ja, Talent war nicht, war einfach geübt und er war okay. Ja, und immer bei Olympia was passiert, Kreuzbandriss hier und irgendeinen Schaden hat er sich immer zugezogen. Wo man sich so denkt, wie krass eigentlich diese Geschichte, ne? Olympia wollen sie alle hin und dann passiert ihm sowas. Und da sieht man auch, wie gut eigentlich gewisse Sportler waren. Und die ich geguckt habe, wurden immer von Biathleten gewonnen. Das muss man sich mal überlegen. Einmal sogar Skisprung. Ey, da dachte ich mir so, wie krass das eigentlich ist. Aber wenn man sich überlegt, so eine unfassbar guten Athleten, die in eigentlich alles können, also wirklich, sei es von Monkey Bars hangeln bis hin zu irgendwelche Bälle tragen, zum Schwimmen, zum Radfahren, über irgendwas klettern und dann kommt ein Skispringer. Und du denkst dir so, yo, und der ist 43 und der zieht sich aus und denkst dir, yo.
Ja.
So, hallo. Ja, richtig, wo man sich denkt, so krass. Und das, was das aber auch für eine mentale Stärke bedeutet, dass sie immer alles geben. Die werden mit Übungen bepflastert, beballert, die sie gar nicht kannten vorher. Und holen da eine Professionalität, eine Art und Weise des Sports heraus, die man sich denkt, so wie gut, also wie krass ist das eigentlich?
Das ist das, was ich meinte, ne? Weil es ist theoretisch möglich, weil wenn man das Mindset im Kopf hat, einfach Profisportler oder Sportlerin zu werden, also im traditionellen Sport, kann man das ja auch auf andere Sachen übertragen. Natürlich kann man jetzt, wenn man vorher am Barren irgendwie Gymnastik gemacht hat, vielleicht nicht unbedingt ins Gewichtheben gehen, einfach weil das dann nicht der Sport ist, der funktioniert. Aber man könnte trotzdem für die eigenen Verhältnisse, die man hat, für den eigenen Körperbau zumindest sagen, okay, ich probiere trotzdem so viel zu stemmen, wie mir Menschen möglich ist, ja, und würde trotzdem wahrscheinlich über einen Menschen mit ähnlicher Statur, der nicht dieses Sportler-Mindset hat, ja, triumphieren, weil man einfach noch 10 Kilo mehr stemmen kann, einfach weil man dieses, ja, weil man diese Einstellung im Kopf hat, was halt so ein, ja, so ein Sportding ist. Und das hast du, wie gesagt, finde ich aber im E-Sport auch. Mhm. Und irgendwie habe ich aber das Gefühl, dass sich da Sachen noch besser übertragen lassen, weil natürlich E-Sport aber auch nicht ganz so abhängig von der wirklich Körperform ist. Und wie gesagt, fürs Gewichtheben musst du einen gewissen Brustumfang haben. So.
Ja, es ist ein sehr inklusiver Sport. Also E-Sport ist sehr, sehr inklusiv. Also das ist völlig egal, was du für eine, also wie es dir physisch geht. Ja, du kannst immer gut sein. Wo ich unterscheiden würde, sind die Disziplinen. Also wenn ich immer grundlegende Disziplinen setze, wie wir haben die Fighting Games, wir haben die Arena-Shooter, wir haben die Tactical-Shooter, wo wir unterscheiden zwischen Valorant als Fantasy-Shooter und Counter-Strike Rainbow als Tactical-Real-Time-Shooter, also die so sehr Echtzeit sind. Dann hast du RTS und irgendwo dann auch noch die Sportsimulation und den ganz hier MOBAs und Co. Ne? Alles, was Shooter ist, wenn jemand in Counter-Strike verdammt gut ist, gehe ich auch davon aus, dass er in einigen anderen sehr schnell, was die Shooter betrifft, sich reinarbeiten kann. Ich glaube, sein schlimmstes Problem wird werden der Arena-Shooter, weil der eine sehr hohe Mobilität und Geschwindigkeit bringt, aber auch der Arena-Shooter zurück zu einem normalen Shooter wird ein großes Problem haben, weil, sind wir ehrlich, der kennt, was schnell ist mit Strafe-Jump hier, da Timing, die Waffe holen und hin und her und so wieder zurück. Und der Counter-Strike-Spieler denkt sich, so, wir stehen jetzt bei 15 Meter an der Ecke und wir machen kurz erst B lang.
Ganz langsam. Das ist zum Beispiel ein Grund für mich, ne, warum ich immer wieder probiert habe, in CSGO reinzugehen. Ja. Warum ich probiert habe, in Valorant gut zu werden und es trotzdem nur bis Gold 3 geschafft habe. Weil ich mir irgendwann denke, so ich stehe da und denke mir so, ey, jetzt nicht in den nächsten 10 Sekunden auf irgendwas schieße, Alter. Dann jage ich mich hier selber in die Luft. Kann jetzt irgendwas bitte passieren? Ja. Und dann denke ich mir aber auf der anderen Seite, ich verstehe das vollkommen, wenn Leute sagen, Rainbow Six, ich pieke diesen, ich halte diesen einen Pixel und ich halte meine Maus für 3 Minuten auf den Pixel, weil wenn nach 3 Minuten und einer Sekunde der Typ da kommt, dann klicke ich auf die Maus und gewinne die Runde und das reicht mir. Richtig. Und das ist aber auch schön, dass das E-Sport natürlich dahingehend auch, wie gesagt, du sagst, es ist sehr inclusive. Natürlich ist es schwer, wenn man zum Beispiel halsseitig abwärts gelähmt ist. Ja. Wobei es auch daher mittlerweile, haben wir auch schon eine Folge gemacht mit Wheelie World, mittlerweile Controller gibt, die es ermöglichen, unter anderem für ihn zum Beispiel in Warzone die Leute einfach vom Server zu nehmen.
Gibt in Rainbow einen tatsächlich, der spielt mit den Füßen.
Also es ist alles fantastisch. Möglich. Natürlich ist es nicht ganz so leicht, aber es ist möglicher als im traditionellen Sport, denn in nicht-paralympischen Disziplinen teilzunehmen. Es gibt halt für alle Leute was. Es gibt für die taktischen Leute was. Es gibt für die Leute, die wie ich eher ein bisschen Action brauchen. Dann gibt's halt die Arena-Shooter. Selbst Trading Card Games gehören ja irgendwo zum E-Sport dazu. Ne? Weil ich meine, wenn Schach ein E-Sport ist, finde ich, sollte auch ein Magic the Gathering oder ein Hearthstone dazu gehören. Genauso wie du eben auch, du hast RTS-Games, du hast MOBAs, die sich ja auch, ne? Ich finde so RTS und MOBA ist auch noch mal so ein bisschen, so wie der Unterschied zwischen einem CSGO und einem Overwatch, ist der Unterschied zwischen einem League of Legends und einem StarCraft.
Ja, genau. Wobei die sich relativ gut, weil du hast viel Makro- und Micromanagement, die können sich sehr gut, weil die Aufnahme von allen sehr, sehr gleich ist. Du hast mehr Frontensituationen, du musst Informationen von anderen sammeln, also du wirst auch viel rumklicken, du wirst auf deiner Situation mit den Infos von anderen versorgt. Also ich finde, MOBA und RTS kommt relativ nah, wenn man die Grundtheorien sich anguckt. Viele werden mich jetzt wahrscheinlich dafür haten, für den Ausdruck. Es geht hier nur um eine gewisse Grunddiskussion. Dass jemand, der schon Jahre League of Legends spielt, gegen jemanden gewinnen wird, der eigentlich StarCraft Pro war oder WarCraft Pro und dann reinkommt, gar keine Frage, weil es gibt immer
das
Spezialisten.
Das ist der Game-Sense einfach.
Das ist da, ab einem gewissen Punkt ist es so, es kommt nur jemand rein, der Grundverständnis hat, wie er mit der Maus, rechte Maustaste, gewisse Sachen und auch Skills benutzen kann. Also, ne, gegen jemanden, der das Ding in Fleisch und Blut übergegangen ist. Völlig klar. Ich sage nur, ich glaube, die Einstiegshürde für einen ehemaligen WarCraft Pro oder StarCraft Pro in League of Legends ist leichter als für jemanden, der davon noch gar nicht gehört hat. Der vielleicht aus der Sim-Racing kommt.
Ja.
Weil Sim-Racing, der hat eine ganz andere Eingabestruktur. Ja, bei dem ist das ein grundsätzlich schon völlig anderes Thema.
Im Endeffekt, die meisten Spiele spielst du mit Tastatur und Maus. Das heißt, du hast schon mal die Idee, wo deine Arme zu liegen haben auf dem Tisch. Die hast du schon mal. Mhm. Und ja, GameSense ist halt was, wenn du auch da kommen wir wieder auf das mentale Thema zurück. Ja. Wenn du schon das mentale Mindset oder das Grundgerüst dafür hast, zu sagen, okay, ich kann mich in Sachen reinfuchsen, dann geht's ja nur darum, okay, die Mechanics bei einem Shooter zum anderen Shooter, die habe ich da muss ich meine Sense einmal richtig einstellen, dann passt es. Und der Rest ist nur noch, wie schnell lerne ich? Und das ist ja auch so ein Ding. Viele Leute, das ist ja, ich gucke ja auch sehr viele Videos zum Thema, wenn ich jetzt in Apex zum Beispiel besser werden will oder auch in Overwatch oder auch generell, gucke ich mir natürlich auch Guides an und gucke mir Tippvideos an. Und einer der Tipps, der immer wieder natürlich kommt, ist, guck dir deine VODs an. Guck dir deine eigenen Aufnahmen an von deinen Spielen. Warum? Naja, du kannst 10.000 Spiele Overwatch spielen und dich wundern, oder 10.000 Spiele CSGO spielen und dich wundern, warum du nicht aus Silber rauskommst, weil du immer wieder denselben Fehler machst. Jemand, der professionell an diesen Sport rangeht, der macht diesen Fehler, wenn überhaupt, ein einziges Mal und sieht den dann im VOD und macht diesen Fehler, wenn man nicht komplett unkonzentriert ist, nie wieder danach. Wohingegen Leute dann in Silber, in CSGO trotzdem einfach mittellange runterrennen und sich wundern, warum sie auf einmal von 5 Seiten gleichzeitig angeschossen werden. So. Ja, und das ist halt sowas, du hast dieses Sport-Mindset, du hast dieses Mindset, weiter dich weiterzuentwickeln und zu lernen. Man muss ja auch nicht besser werden, ne? Aber wenn man sich wundert, warum stuck ich hier auf meiner einen Elo? Weil du wahrscheinlich immer die gleichen Fehler machst und nicht aus deinen Fehlern lernst und anscheinend die Art, wie du ans Besserwerden rangehst, nicht die richtige Art ist. So.
Gebe hier einen ganz großen Appell raus und mit einem Beispiel und auch einen vielen Dank nochmal an Johnny. Johnny von, man kennt ihn, ne, von den Freaks, auch Moderator von LEC etc. gewesen, bei Summoners Inn. Johnny hat ein wunderschönes Video gemacht zu dieser sogenannten Elo-Hell. Und ich finde, das ist ein Video, das ist so ein bisschen wie Schrödingers Katze. Ursprung war ja Schrödingers Katze eigentlich ein physikalisches Experiment, was dann irgendwann in der Philosophie mit übernommen wurde. Wer das nicht weiß, einfach mal googeln, sehr, sehr lange, schöne Beiträge dazu. Die Elo-Hell gibt es grundsätzlich nicht. Es gibt nur die eigene Selbstreflexion und die Akzeptanz des eigenen Fehlers. Fange ich an, in meinem Spiel meine Mitspieler zu haten, zu flamen, sollte man sich überlegen, wenn ich jemand sage, ey, du warst scheiße. Wie fühlt sich's an, wenn das zu mir gesagt wird, du warst scheiße? Wie ist dann
bin ich jetzt noch viel mehr scheiße.
Genau, dann bin ich natürlich, werde ich dann instant besser und sage, ey, danke für dein konstruktives Feedback, ich werde jetzt natürlich nicht mehr so viel scheiße sein. Nee, dann wird man sauer. Weil ich wurde beleidigt. Wir haben hier Paragraph 1 Grundgesetzbuch. So, warum sollte ich jemanden angreifen? Warum sollte ich hingehen und sagen, ey, versuch mal anders so und so zu spielen, dann vielleicht hilft dir das. Das macht dich zu einem besseren Spieler. Wenn Leute ankommen und sagen, oh, ich gewinne meine Lane oder ich habe immer meine Gunfights gewonnen, aber meine Mates waren halt scheiße. Die Frage ist, warum? Erstens, hast du vielleicht nicht kommuniziert? Zweitens, hast du die Kommunikation mit denen völlig falsch aufgebaut? Oder war es wirklich so, dass das einfach nicht harmoniert hat? Weil das gibt's auch. Nur, ich glaube, dieses hat's wirklich nicht harmoniert, nehmen wir mal auf 2% aller Spiele. Der Rest ist mehr dieses, ich bin im Internet und fühle mich geschützt und kann halt die Leute beleidigen und gehe halt raus. Das ist nicht the way to go, Leute. Überlegt euch, wie es euch gehen würde. Das heißt also, woran lag's? Frodo hat's gerade gesagt, guckt euch euer VOD an. Lag es vielleicht wirklich an mir, dass ich sage, ja, ich bin halt ein Solospieler und ich mache halt immer meine 3 Frags. Ja, das ist völlig okay, wenn du denn, wir nehmen jetzt mal einen Shooter. Ja, wir nehmen Counter-Strike oder Rainbow oder wie auch immer oder Valorant. Ich habe eine 5-gegen-5 Situation nach dem Start. Ich stecke mich in irgendeine Ecke, im Rainbow heißt es Roam oder Lurken, in anderen Spielen heißt es ein bisschen anders und warte. Auf einmal habe ich eine 5-gegen-1 Situation, ich bin der eine und denke, jetzt bin ich Gott. Fange an, hol 3 Leute raus, sterbe. Kann ich natürlich sagen, wenn ich das alle 10 Runden mache, wie auch immer, dass ich dann rausgegangen bin und gesagt habe, ich habe doch aber 30 Frags gemacht. Ja, du hast aber nicht mit deinem Team, du hast erstmal dein Team gesacrificed, damit du dastehst wie Krösus, um dann deinen Leuten zu sagen, wie scheiße sie sind. Das funktioniert nicht. So ein Mindset ist etwas, das hat einfach aus dem Gehirn geprügelt, gehört dort raus, weg, löscht es euch. Guckt euch also euer Wort an, wenn ihr rumheult, es ist die Elo-Hell oder irgendein Hacker gewesen. Never. Accusations ist genau so eine Ausrede für das eigentlich eigene Versagen. Es ist genau das gleiche, wie die Leute rumholen, oh, das Spiel ist aber voll doof. Nein, macht mal, es gibt von Nvidia Shadowplay, es gibt OBS. Wenn ihr selber nicht streamen könnt, ihr es trotzdem mitlaufen lassen. Guckt euch euren Clip an, nehmt mit 60 Bildern die Sekunde auf, dann habt ihr auch sehr schöne Slow-Mos und merkt, dass ihr eigentlich an der Stelle gerade versagt habt. Und das meine ich nicht böse, ich hab's auch und ich mach's auch und ich guck mir aber meine Clips an und ich frage nach, war ich jetzt wirklich drauf? Weil man sagt doch immer diesen Begriff, Frodo, du kennst auch, aber ich war doch
das
drauf.
Wie ist denn ich das
kein Headshot, bitte? Warum denn? Ach, diese Hitrack und diese Hitbox ist das doch scheiße.
Oh, ich hab einen No-Rack gehabt, wobei
genau,
das gibt's. Also.
Richtig, gibt's ganz ja genau. So, erstens, die Leute sollten erstmal gucken, was eigentlich Netcode und was das eigentlich ist und ob das, wie das funktioniert, weil die nehmen oft Worte in den Mund, von denen sie keine Ahnung haben. Hier genau an der Stelle auch wieder, guckt doch einfach mal ein eigenes Video. Und ich sage euch, aus 100 Clips kommt ihr vielleicht mit 3 raus, wo es wirklich am Spiel lag. Oder vielleicht ein Ping war. Oder vielleicht ein Hacker war. Alle anderen 97 ist höchstwahrscheinlich das eigene, nicht wirklich performende Spielwesen gewesen. Ich will es jetzt gar nicht so weit in den Dreck ziehen. Das heißt, Selbstreflexion ist das A und O, und nicht anders. Und das gehört zu einem positiven Mindset dazu. Und um da die Komplettgeschichte abzurunden, der komplette Ausgleich, bin ich mit mir zufrieden. Mir wurde mal gesagt, mach es, wenn du gut gegessen hast, mit dir zufrieden bist und einen geilen Tag hast, wirst du auch immer gut performen. Völlig richtig. Und genau das Gleiche ist es auch, geht bitte kritisch mit der Situation um, die euch begegnet wird. Weil gehst du, so wie es in Wald reinschreit, schreit es auch wieder hinaus. Willst du beleidigt werden? Nein. Sollst du also Leute beleidigen?
Nö.
Denkt immer daran.
Boah, ja, das ist so einfach.
Ja, es ist so einfach. Ich habe ja nur eine IP-Adresse und da steht irgendein Nick und den kann ich ja immer ändern. Und dann hast du einen Barcode, der gegen dich spielt.
Ja, großartig. Ich finde, die einzige Konstante, das ist auch was ich bei mir immer sage, wenn die Leute sagen so, ja, meine Teammates zacken rein. Man kennt das. Und wie gesagt, du sagst auch, selbst wenn man einen richtig guten Tag hat, wo du so gut spielst, wie du kannst, und dann verlierst du wegen deinen Teammates, dann solltest du in dem Moment nicht sagen, oh, kacke, ja, es ist Game verloren, meine Teammates sind kacke. Wenn das wirklich mal der seltene Fall ist, dass du nahezu alles richtig gemacht hast und es wirklich daran lag, dass das Gegnerteam einen Smurf hatte oder einen Hacker oder deine Teammates wirklich in dem Moment einfach wortwörtlich reingeschissen haben,
ja,
dann kannst du in dem Moment aber sagen, ja, Game verloren, aber ich bin mit meiner persönlichen Leistung zufrieden, weil das ist das Einzige, an dem du, was, also natürlich kannst du deine Teammates auch motivieren, aber da weiß man nie, ob es funktioniert oder nicht.
Ja.
Deine eigene Leistung ist die einzige Konstante und da jetzt mathematisch angegangen, ich weiß nicht, ob ich das hier im Podcast schon mal gesagt habe, aber notfalls kann ich es nicht oft genug sagen. Wenn du ein Spiel hast, wo 5 Leute in einem Team drin sind, dann ist die Chance, dass im Gegnerteam ein Smurf ist, der alle carried, genauso hoch, wie dass sie in deinem Team ist. Die einzige Konstante im Spiel bist wirklich du. Das heißt also, wenn du bei 5 Leuten sagst, okay, ich streng mich an, ich gebe mein Bestes, dann weißt du schon, eine von 5 Personen macht's auf jeden Fall. Das heißt, die Chance, dass die anderen, dass dein komplettes Team scheiße sind, ist ja weniger, weil es nur noch 4 Leute sind, die reinscheißen können. Wohingegen im Gegnerteam 5 Leute sind, ne? Also
bei denen
5 ist mehr als 4. Das könnte man mathematisch so viel schöner erklären, aber ich bin jetzt gerade so ein bisschen in Rage. Ich glaube, aber es kommt rüber, was ich meine. Ne? Wenn du also sagst, ey, ich bin die eine Konstante in meinem Team und ich bin die +1 und es gibt +1, 0 und -1, dann ist der Durchschnitt ja automatisch dadurch schon höher in deinem Team, weil du sagst, okay, ich bin die +1 in meinem Team.
Ja.
Ne? Und wenn im Gegnerteam durchschnittlich statistisch gesehen die Chance auf +1 und -1 auf 0 immer gleich hoch ist, wie bei dir im Team eben auch, dann müsstest du ja, mathematisch gesehen, müsste dein Team immer einen höheren Durchschnitt haben als das Gegnerteam, weil du für dich sagst, nee, an mir kann es ja nicht liegen, weil ich mach's ja richtig.
Richtig. Und ich gebe alles.
Ob es dann so ist, wirst du herausfinden, indem du deine VODs guckst. Ich merk's bei mir auch immer, dass ich wirklich, wenn ich spiele, dass Leute zum Teil sagen so, ah, Frodo, Alter, du könntest so gut sein, wenn du nicht so dumm wärst manchmal. Und die meinen das nicht böse. Die meinen wirklich so, Alter, Digi, konzentrier, achte doch mal drauf, du sagst doch sogar selber, dass du immer den Fehler machst, jetzt hast du den schon wieder gemacht. So, und ich denke mir so, ja, weil ich unkonzentriert bin oder weil ich ein doofer Keck bin, der nicht aufpasst oder weil ich zu viel Quatsch oder so.
Ich kenne genau die Situation. Ich glaube, ich bestrafe mich auch gerne selber, besonders für die Situation, die ich habe mit den Entscheidungen. Aber ich finde es wichtig, wenn man einfach nur sagt, Leute, das war jetzt gerade entweder von mir doof oder wir haben hier gerade zusammen was gemacht. Und wichtig ist Kommunikation, Leute. Ihr habt einen Mund, ihr habt einen Geist. Und ich glaube, auch euch wurde beigebracht, sich ordentlich zu artikulieren und nicht mit was ist da gerade passiert hier und so. Ja, das muss nicht sein, sondern redet ordentlich, kommuniziert richtig, geht offen mit Fehlern um und steckt auch Fehlerbekenntnisse ein. Sagt, das war von mir nicht gut. Jetzt wird's besser. Und dann, glaube ich, ganz ehrlich, steht einem die Welt in allen Aspekten, Job, Familie etc. offen. Weil immer nur die Schuld von einem sich selber abweisen,
nö. Funktioniert nicht. Ich finde das übrigens ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Auch wenn jetzt wird's besser, wahrscheinlich nicht der Wahrheit entspricht, weil jetzt ist der Podcast tatsächlich an der Stelle, ja. Man muss auch einfach, wie du schon sagst, man muss einfach mal reden und wir wissen auch, du hast noch leider andere Termine. Aber ich spreche jetzt hier die Einladung aus. Vielleicht kriegen wir es sogar hin, dass wir direkt die nächste Folge schon mit dir machen. Wenn nicht, auf jeden Fall, wir sind gerade in den 80ern, das ist Folge 81, hoffe ich, dass wir dich in den 80ern nochmal zu Wort kommen, weil wir haben noch so viele Themen, die wir noch mehr besprechen müssen. Wir haben zum Beispiel gar nicht über Rocket Science geredet, wir haben gar nicht über Magdeburg als E-Sport-Standort geredet und das sind alles Dinger, auch die Geschichte, als deine Eltern deinen PC für 2 Jahre weggesperrt haben, die würde ich tatsächlich gerne noch hören und dementsprechend spreche an dieser Stelle eine Einladung aus. Und damit wir das auch wirklich durchziehen müssen, würde ich den Tierfakt an dieser Stelle, auch wenn ich einen coolen habe, würde ich jetzt einfach weglassen. Einfach, dass wir gezwungen werden. Weißt du, wir müssen.
Ja, klar.
Wenn der Tierfakt nicht gebracht wurde, ist die Folge nicht abgeschlossen.
Dann
dementsprechend heben wir uns den großartigen Tierfakt über Faultiere übrigens. Heben wir uns auf.
Liebe Faultiere.
Ich hoffe, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich den schon mal gebracht habe, ob ich den nur schon mal gelesen habe. aber es geht um Faultiere und Stuhlgang.
Ja, darauf könnt den, ihr, darauf kenn könnt ich, den kenn ich und der ist super.
Ja, okay, da, darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Vielleicht, falls ihr aufmerksame Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts seid und das jetzt gehört habt und die nächste Folge mit Marius noch nicht raus ist, schreibt mir unbedingt bei Twitter, Frodo, den Sloth-Stuhlgang-Poop-Effekt, den hast du schon gebracht, dann muss ich mir noch einen anderen suchen. Aber falls nicht, freut euch darauf. In Folge 86 mit Wordipones, die Rückkehr des Glatzmanns mit dem schönen Bart. Er ist es. Marius, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir, Frodo.
Und euch da draußen, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns bei Folge 82 wieder. Vielleicht nochmal mit Verdi, vielleicht mit wem anders, aber auf jeden Fall mit großartigen Gästen, wie immer. Bis nächste Woche. Ciao.
Game Faces, powered by Blue.